The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend hier zu einer neuen Ausgabe vom EgoFM Talk Radio. Und das ist heute eine ganz besondere Ausgabe. Das ist nämlich eine Weihnachtsspezialausgabe mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Es ist nämlich sicher nicht übertrieben, ihn als eine Legende des deutschen Kabarets zu bezeichnen. Er ist Humorist, er ist Kabarettist, er ist Autor, er ist Regisseur, er ist Schauspieler, er spricht fließend Schwedisch. Und die Sketchreihe Fast wie im richtigen Leben mit Gisela Schneeberger, die machte ihn tatsächlich berühmt. Aber auch seine Bühnenprogramme sind legendär, oft an der Seite der Biermöselblosen, brachten ihm so ziemlich jeden Preis ein, den ein Kabarettist gewinnen kann. Ich freue mich heute sehr über den bayerischen Kabarett-Großmeister, Autor und Filmemacher Gerhard Polt.
Sag einmal schön, grüß Gott, das sind die Herrschaften vom Fernsehen.
Ich habe gesagt, ich springe Passing in die Luft, wenn ich nicht präzise am 7.5. die 2 Millionen kriege.
Mal schauen, na da, da kann. Also,
ich sag da 10 Minuten lang nichts.
So viel Glück auf einmal, da ist was faul dran.
Also das geht einmal ganz deutlich gesagt, dass das ein Riesenbeschiss ist.
Zeit mal, Zeit ist mal so ein Schmarrn.
Ladies and Gentlemen.
Eine Religion, wenn er hätte, das auch.
Carissimi amici cattolici.
Das ist das Allerletzte.
Ja, und mit dabei ist auch der Regisseur, Drehbuchautor und Musiker Hans-Christian Müller, ein langjähriger Weggefährte von Polt, der als Regisseur auch für die meisten Kinofilme verantwortlich ist. Die beiden haben nun mit Schubidoo nochmal alle musikalischen Werke verewigt, und zwar auf einer einmaligen limitierten Langspielplatte. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Ich freue mich sehr über Gerhard Polt und Hans-Christian Müller. Servus.
Servus, Daddy.
Gerhard, erstmal zu dir. Du wurdest ja während des Zweiten Weltkriegs in München geboren. Dazu hast du mal geschrieben, ich habe am 7. Mai 1942 in München das Licht der Welt erblickt, und was ich da gesehen habe, das hat mir gleich gar nicht gefallen. Es war nämlich Krieg, und deswegen bist du dann auch kurze Zeit später in deinen frühen Kindheitsjahren mit der Familie nach Altötting gezogen, weiter weg, also quasi vor möglichen Bombenangriffen. Ein paar Jahre später nach dem Krieg ging es für dich dann wieder zurück nach München, eben in deine Geburtsstadt. Und um mal so ein bisschen zu verstehen, wie diese Nachkriegszeit tatsächlich auch dein Leben geprägt hat. Hast du mal von einer Geschichte erzählt in einer Wirtschaft in Schwabing, in der du gesessen bist? Und da saßen ganz viele Leute an einem Stammtisch, die tatsächlich vom Krieg gehandicapt waren. Das hat dich damals schon sehr beschäftigt. Magst du uns noch mal davon erzählen?
Das waren lauter Kriegsinvalide. Da war ich mit dem Arm stumpf, der andere das. Und die haben gesoffen und haben sich amüsiert und haben gelacht. Mhm. Und dann haben sie offensichtlich über ihre Kriegsschäden debattiert. Und dann war ein Wettbewerb, wer mehr Schäden hat und wer wo war. Weil sie haben sich gegenseitig gesagt, wenn du bloß in Afrika warst, dann hast du gar nicht mitreden. Weil ich habe meinen Zeher verloren in Brzezinsk oder irgend so wo. Und diese Art der Witze, wo einer seinen Durchschuss sagt, wo die Kugel durch ist, der andere hat einen Streifschuss im Kopf gehabt. Also lauter ziemlich, zum Teil auch sehr verletzte Menschen. Und die haben sich amüsiert und haben gelacht und haben ein Bier getrunken. Und es war das größte Vergnügen. Und das hat sich auf mich, muss ich sagen, als Kind irgendwie eingeprägt, dass man so grausige Sachen verzeihen kann und dabei sich wunderbar amüsiert. Und diese Kombination, glaube ich, war eindrucksvoll.
Mhm. Du hast auch mal gesagt, dass München damals für dich einer der schönsten Spielplätze der Welt war. Darauf müssen wir auch gleich nochmal eingehen. Erstmal müssen wir kurz deine Nachbarschaft ansprechen von damals. Denn der Christian, der heute hier auch mit dabei ist, dein späterer Autor und Regisseur, der wohnte damals, glaube ich, tatsächlich schon im Hinterhaus, oder?
Er war vorn, ich war hinten. Aber ich sag, man hat früher fast nie Hinterhaus gesagt, sondern Gartenhaus. Das klingt besser, weißt du.
Weil es auch noch ein Garten war, der da hinten zu sehen war.
Da war ein bisschen ein Garten da. Heute gibt es ja keine Gärten mehr. Die sind ja alle mehr oder weniger verbetoniert. Das Betonieren war dann, hat mein ganzes Leben begleitet. Und wie man sieht, wird auch heute noch Beton benutzt. Aber kein guter Beton, weil die Betonmüdigkeit nimmt sehr bald zu. Also die Römer haben einen besseren Beton gehabt wie die heute.
Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr euch zum ersten Mal gesehen habt?
Wie er von Altötting wieder zurückgekommen ist, war ich noch im Kindergarten und der Gerhard war 10 oder was.
Ich bin ein 42er Jahrgang, ich war älter wie er.
Was war der Christian damals für ein Kind?
Er war einfach unwesentlich für mich. Also das habe ich mir keine Fragen gestellt. Aber ich kann sagen, dass meine Mutter, damals, wo das Haus noch da war, die hat ja einen Vater von mir mal ein Kind. Und das ist eine alte Tradition gewesen.
Mhm. Sag mal, Gerhard, stimmt es, dass du dir als Kind schon so ein bisschen das Dasein eines Bootsverleihers sehr gut hast vorstellen können? Ist das so? Und tatsächlich, was ist daraus geworden?
Ich bin leider kein Bootsverleiher geworden. Also das stimmt, ich habe davon geträumt, einmal auch ein Bootsverleiher zu werden am Schliersee, weil ich einem Bootsverleiher zugeschaut habe und die Seelenruhe, wie der sozusagen da hockt. Und dann kommt irgendwann ein Boot und dann schiebt er das mit dem Haxen raus und dann hat er seine Ruhe, bis die in 1 oder 2 Stunden wieder kommen. Mhm. Und dann hörst du leise das Plätschern vom Wasser. Und dann sonst nichts. Und dann kriegt er sein Geld. Die müssen ja zahlen.
Ja, genau. Also quasi in sich ruhend, fernab von Hektik.
Richtig, ja.
Bist du überhaupt so ein Mensch, der das erträgt, Ruhe und fernab von Hektigkeit?
Ja, also ich komme ohne Hektik halt sehr gut aus, ja.
Da sagen wir ja umgekehrt. Wenn es hektisch wird, das ist nicht unbedingt ein Gerhard sein Ding.
Oder? Es wird mir unterstellt, dass ich einer gewissen Gemächlichkeit fröne. Und ich kann nur sagen, die Tatsache, dass ich häufig an der Speerspitze eines Verkehrsstaus stehe, macht mir nichts aus. Mhm. Ich bin, um das so zu sagen, das Wort Gemütlichkeit ist ja auch umstritten. Ich finde den bayerischen Ausdruck grübig, grübig sein.
Grübig.
Wenn man grübig ist, das ist ein schönes Wort. Hat mit dem englischen Wort groovy sehr viel zu tun. Dann ist da drin das Wort Grieben, ne? Griebenschmalz. Das ist ja auch was Gemütliches, was Gutes, was mit einem richtigen Brot dazu und dem Bier. Ne? Also grübig zu sein, das ist nicht schlecht. Mhm. Grübig ist, ja, ich weiß nicht, ob das was anderes ist wie gemütlich. Ich glaube schon, weil es noch viel tiefer ist. Gemütlichkeit kann man sehen. Mhm. Grübig ist unsichtbar, glaube ich. Mhm. So vermute ich, dass das ist. Aber es kann auch ganz anders sein. Es sind alles so Theorien und Thesen. Also ich möchte die nicht beweisen, ganz ehrlich. Ich nicht.
Musst du auch nicht, Gerhard. Du meintest mal, dass Altötting auch ein Paradies war, und zwar ein sehr katholisches Paradies in der Zeit, als du dort mit deiner Familie gelebt hast. Stimmt es, dass du dich mit der Entwicklung des Katholizismus öfter schon sehr auseinandergesetzt hast und dir sogar alle Geschichten von allen Päpsten genauer angesehen und durchgelesen hast? Ich glaube, ich habe gehört sogar 2-mal.
Ja, ich habe alle von Anfang an bis zum Ende, also nicht die letzten 3 nimmer. Und Ratzinger habe ich auch noch gelesen, aber ich bin sie im Lauf von langer Zeit immer durchgegangen, einer nach dem anderen. Mhm.
Du hast auch mal gesagt, dass du zwar gläubig bist, aber vielleicht anders als gedacht. Wie kann man sich das vorstellen?
Na, glauben tut jeder. Ich glaube, dass jeder Mensch gläubig ist. Aber das meine ich auch, so wie du sagst, immer an was anderes. Also ich glaube, wenn ich jetzt da aus dem Haus rausgehe, dann glaube ich, dass mir kein Dachziegel auf den Kopf fällt. Mhm. Und das nenne ich Optimismus. Weil wenn ich jetzt da Angst haben müsste, dann müsste ich ja duckend da hinausgehen oder kriegen. Mhm. Und ich darf mich gar nicht rausgehen wagen. Also in einer gewissen, das schöne Wort Zuversicht.
Mhm. Das heißt, du bist sehr optimistisch. Was denkst du, wie es weitergeht, wenn es uns mehr nicht mehr gibt? Hast du da auch eine Vorstellung davon? Gehst du da auch optimistisch entgegen?
Nein, ich lese nur, was man liest, dass die Insekten eine sehr gute Chance haben, die Sache zu überstehen. Mhm.
Gerhard, wir reisen wieder kurz in die Vergangenheit, und zwar ins Jahr 1978. Da gab es ein Engagement am Berliner Schillertheater, und zwar in Zusammenarbeit eben mit Hans-Christian Müller. 2 Jahre später dann beim Bayerischen Rundfunk ging es mit der Sketchreihe Fast wie im richtigen Leben los, auch wieder zusammen mit dem Christian. Und der Spiegel, der hat damals am 28. Januar 1980 über diese Reihe geschrieben: Polt erfindet nicht, er findet. Er schaut dem Volk aufs Maul und spricht ihm nach. Das kann heiter werden und auch hanebüchen. Sag mal, wie kam es damals zu diesen scharfsinnigen Beobachtungen vom, ja, vom sogenannten Spießbürgertum eigentlich?
Einfach Begeisterung. Wenn uns das nicht beide interessiert hätte, hätten wir es beide nicht gemacht. Mhm. Weil der Gerhard und ich, was uns irgendwie immer verbunden hat, solange wir zusammengearbeitet haben, war eine gemeinsame Begeisterung für die Sachen, die wir gemacht haben. Wenn es nicht interessant war, hatten wir es Finger weg. Mhm. Und das war es eigentlich.
Stimmt.
Mhm. Dann hören wir mal kurz rein in eine der Folgen. Fast wir im richtigen Leben.
Grüße Gott, Herr Meier. Ja, wie geht's Ihnen?
Na ja, nicht viel, ne?
Ja.
Nicht viel los.
Aha, ja, toll.
Ja, was soll ich sagen, ne? Könnte nichts Bedeutendes sagen.
Ja, riesig. Ja,
nicht viel los, ne?
Ja.
Eigentlich nichts.
Aha. Ja, und was machen sonst immer so? Ich meine, sonst, was ist im Busch?
Ja. Ich bin viel daheim, ne?
Okay.
Ja, meistens daheim, ne?
Aha, ja, enorm.
Das ist einer meiner Favoriten. Sag mal, nicht nur die Bühne wurde ja in den 80er Jahren weiter dann bespielt von dir, Gerhard, zum Beispiel auch bei Dieter Hildebrand im Scheibenwischer, sondern auch der Film. 1983 dann zum Beispiel Kehr aus, 4 Jahre später dann die Filmsatire Man spricht Deutsch, auch wieder im bewährten Gespann, und zwar Polt, Müller, Schneeberger. Was denkt ihr denn, was hat dieses Gespann am Ende so, ja, so erfolgreich gemacht?
Es muss sehr viel gefallen haben, sonst war es nicht gekommen.
Ich würde sagen, eine gewisse Qualität, ganz sicher. Sonst, das ist mir aufgefallen bei meinem Onkel, der hat 10 Jahre lang oder länger den deutschen Schlagerwettbewerb gewonnen und der hat nur Schlager geschrieben, Texte. Mhm. Und ich fand das alles scheiße, weil ich war Rockmusiker, ja, und fand das alles doof. Und im Nachhinein, je später, je mehr der Abstand war, umso mehr habe ich gesehen, dem seine Texte waren einfach besser als die anderen Texte. Ganz simpel. Die Refrains, wenn ich da aufzähle, die kennt da jeder, ja. Mhm. Von Zwei kleine Italiener war sein erstes Ding oder und. Braucht man nicht weiter reden. Das war alles gut. Mhm. Ja, mir kam es damals nur nicht gut vor, weil ich andere Vorstellungen hatte. Mhm.
Lasst uns mal kurz über den Humor generell sprechen. Von Karl Valentin gibt es ja die Geschichte über die verschiedenen Arten des Lachens. Hast du übrigens mal empfohlen, Gerhard, in einem Interview. Ein sehr, sehr tolles Stück übrigens. Jetzt mal so grundsätzlich die Frage, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich dieser Humor?
Meine Schlussfolgerung war immer, Humor ist eigentlich nur, wenn er stattfindet. Mhm. Weil wenn er nicht stattfindet, dann ist er halt nicht. Mhm. Und über Menschen und Humor, da gibt's was Schönes, was mir sehr gut gefällt. Das hat der Grieche, der Aristoteles, soll gesagt haben, der Mensch ist ein Viech, was lacht. Mhm. Stimmt, also ich habe Schildkröten auch noch nie lachen sehen, auch nicht einmal einen Hund, obwohl es Leute gibt, die behaupten, ein Hund hat einen Humor. Aber ja, also Meerschweinchen, es gibt viele Viecher, aber ich weiß nicht, beim Fisch mit Humor schwierig, sage ich mal vorsichtig. Nein, aber es gibt sicherlich Gegenargumente.
Das stimmt. Wann hast du eigentlich das letzte Mal freiwillig so richtig herzhaft gelacht? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, man sagt ja, da habe ich lachen müssen. Ja, ja. Wir haben nicht gefragt, ob man lachen will. Wollen Sie lachen? Ich kann lachen oder ich muss lachen. Aha. Oder mir ist nicht zum Lachen, je nachdem. Aber dass man sagt, jetzt lache ich, als Entscheidung, das kenne ich selten.
Zum letzten Mal ehrlich gelacht?
Vielleicht habe ich heute schon gelacht, ich komme nicht erinnern. Ich lache wahrscheinlich jeden Tag irgendwann einmal, aber ich tue das nicht festhalten. Mhm.
Hat sich denn der Humor deiner Meinung nach über die letzten Jahrzehnte irgendwie verändert?
Ich selber kann über meinen sogenannten Humor oder was ich habe, ich kann nicht sagen, der hat sich verändert. Natürlich wird er sich verändert haben, logischerweise, weil ich halt andere Erlebnisse habe. Mhm. Und ich vielleicht im Lauf der vielen Jahre mit bestimmten Geschehnissen oder mit bestimmten Defekten, die ich sehe, anders umgehe. Mhm. Weißt, das kann schon sein. Mhm. Aber im Endeffekt bin ich auch, die alte Frage, bin ich Subjekt oder bin ich Objekt? Mhm. Ich bin auch in einem Strudel drin, in einer bestimmten Zeit hineingeboren. Ich bin ein Zeitgenosse von und dann keiner mehr. Und es gab welche, die waren vor mir. Ich habe halt das, was mir angeboten wurde, versucht, in irgendeiner Weise damit umzugehen. Mhm. Aber sich selber, die eigene Veränderung, Ich sage immer wieder, sage Leute, ja, schauen Sie sich in den Spiegel, sehen Sie, dass Sie sich verändern. Sage ich, ich schaue fast immer in den Spiegel, aber ich sehe fast nie, dass sich da was verändert. Ich sehe, glaube ich, nur mich.
Jetzt gibt es ja einen britischen Humor, es gibt einen Wiener Humor und es gibt eben auch einen bayerischen Humor. Oder gibt es ihn nicht? Und wenn ja, was macht ihn so besonders, deiner Meinung nach?
Ich bin einmal gefragt worden, wie ich der bayerische Humor, wie das ist, und habe ich gesagt, den kenne ich persönlich nicht. Mhm. Ich kenne einen Englischen nicht. Es gibt Engländer, die einen Humor haben und auch Bayern, aber den englischen Humor oder den bayerischen Humor schlechthin kenne ich nicht. Mhm. Der ist mir unbekannt. Mhm.
Trotzdem funktioniert so ein Kabarettprogramm ja auch in Berlin.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Weiß ich nicht, ob das mit Bayerisch oder was das mit Bayerisch genau zu tun hat, vielleicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Mhm. Ich würde sagen, es funktioniert, weil der Gerhard einfach richtig gut ist, muss man mal sagen.
Na, ja. Jo. Warum?
Ertrag es, Gerhard.
Na ja. Ich bleibe jetzt bescheiden. Ich sag jetzt nichts.
Gut so.
Und ganz bescheiden hören wir mal wieder rein in einen Einspieler. Hier geht es unter anderem um die Toleranz.
Wenn das keine Mode ist, das ist ja alles modig. Okay. Vergänglich geht wieder, aber modig. Aber du kannst ins Fernsehen nicht schauen, schau im Fernsehen nicht überall. Oder Zeitung, überall, das sind so Modefrassen. Weißt du so? Ja, Toleranz. Okay. Toleranz. Man muss jetzt tolerant sein. Sag ich das hochinteressant. Okay. Nein, ich bin in der Fußgängerzone. Okay. Ich bin in der Fußgängerzone, kommen Sie auf mich los. Okay. Sind Sie auf mich zugegangen? Sind Sie tolerant? Ich hab den bloß angeschaut. Ich hab gesagt, Spezi. Dass wir uns klar verstehen. Für meinen Bedarf gelangt's, hab ich gesagt. Ich kann sie nicht mehr hören. Tolerant. Ich kann sie nicht mehr hören. Ich sag, dass ich Allergie ist. Ich kann sie nicht mehr hören. Aber weißt du, ich sag's ihnen schon. Ich sag's ihnen dann schon. Weil sie sind jetzt blöd, sie wissen es ja nicht. Woher sollen denn die das wissen? Woher denn? Hey, primitiv bis da oben, aber.
Toleranz!
Weil sie wissen ja gar nicht, was das heißt. Was heißt denn Toleranz? Hey, und ich sag ihnen, den einen angeschaut und gesagt, der ist haarscharf an meiner Intoleranz vorbeigegangen.
Gerhard, jetzt hast du mal gesagt, dass die Beobachtungsmöglichkeiten sich heutzutage immer mehr reduzieren durch die knappe Zeit und auch durch die Schnelllebigkeit so in der Gesellschaft. Wirklich was beobachten ist mittlerweile so ein richtiges Gut, das die Menschen früher mehr hatten als heute. Die Welt ist ja generell momentan in einer ziemlichen Aufruhr, also zumindest turbulenter oder etwas weniger friedlich als sonst. Wie steht es denn deiner Meinung nach um den Humor, vor allem auch in schwierigen Momenten?
Und da gibt es ein Protokoll, auch was ich gelesen habe, zum Beispiel in Theresienstadt gibt es Protokolle, wie Menschen, um aus der entsetzlichen Situation rauszukommen, sich Witze verzeiht haben, keine besonders guten unbedingt, Kalauer, irgendwelche Sachen, nur um sich zu befreien, nur um sich aus der Realität irgendwie wegzubewegen, um wegzukommen. Menschen können mit, das wissen wir ja, Menschen können in, weißt du, Teufel, in traurigsten Situationen noch irgendwie was, ja, was Lustiges erleben oder können vielleicht sogar lachen. Dann ist es vielleicht auch eine Gnade, so schlimm das ist. Und ich möchte da ein guter Freund von mir, den ich sehr geschätzt habe, der Otto Grünwandl. Ich weiß noch, wie ich ihn verabschiedet habe und er sich von mir im Spital in Hall in Tirol. Da hat er gesagt, Gerhard, schau mal, also ich stirbe jetzt einmal der Meil und dann schauen wir weiter. Wenn einer so das sagen kann, das berührt dann schon sehr.
Ja, das glaube ich. Du hast übrigens mal gesagt, dass alles eh passiert und auf einen zukommt, im Positiven und auch im Negativen. Ist denn das Leben deiner Meinung nach ein reiner Zufall oder glaubst du schon auch dran, dass es so eine Art von Lebensplan oder Vorbestimmung gibt?
Das ist eine schwierige Sache. Also ich möchte jetzt davon absehen, philosophisch zu werden, weil das ist sehr schwierig. Das eine fällt dazu, das andere nicht. Ob das der Bornl-Kramer sagt, im Brandner Kasperl, es ist ihm aufgesetzt. Kann man glauben oder nicht?
Ja. Manchmal funktioniert es auch, tatsächlich gar nichts zu sagen. Ich habe bei YouTube da einen Mitschnitt entdeckt von dir, den ich tatsächlich jedem empfehlen kann, denn es ist quasi ein Lehrstück in Aufrichtigkeit, kann man sagen. Aufgenommen wurde dieses Video 1980 und zwar bei der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises, wo du 8 Minuten lang im ZDF einfach geschwiegen hast oder besser gesagt, ja, über das Schweigen philosophiert hast. Magst du uns von diesem Moment nochmal kurz erzählen?
Ja, es war so, dass ein Redakteur, der hat mich bedroht und hat gesagt, er müsste was raus. Und zwar der Name Old Schwurhend. Der Old Schwurhend war der damalige Innenminister Zimmermann. Mhm. Und er hat gesagt, das müsste ich nicht sagen oder aus dem Text rausstreichen, sonst würde die Sendung zu lang. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass die Sendung lang wird.
8 Minuten lang nämlich. Wie hast du den Moment empfunden, hast du nicht irgendwann, also ich meine,
man kann es war ja anstrengend. Ja. Du musst dich konzentrieren, weil wenn du bewusst 8 Minuten nichts sagst und du weißt, da schauen ein paar Millionen Leute zu, dann ist das nicht ganz so einfach.
Die Leute um dich herum, wie haben die reagiert?
Ja, die haben alle Phasen mitgemacht. Am Anfang waren verdutzt und dann irgendwann haben die auch zum Lachen angefangen, weil die sagen, das gibt's gar nicht. Mhm. Die waren sozusagen erstaunt. Ich selber auch.
Und du, Christian, hast du das damals mitverfolgt?
Ja, wir haben lang drüber geredet, wie man das angeht, dass sowas, ob das geht oder nicht und so. Und ich fand's großartig, weil, sagen wir mal, das kann nicht jeder. Das muss dem Kreuz haben, dass da einfach präsent bleibst, weil das ist bei einer Fernsehsendung schon wichtig.
Es ist ja auch verwunderlich, dass der Fernsehsender dann auch drauf geblieben ist. Ich meine, der hat ja auch einfach.
Ja, in dem Moment war es schwierig abzuschalten. Das so. Wäre schwierig gewesen.
Ja. Das war die Verleihung vom Deutschen Kleinkunstpreis und da geht das nicht so einfach.
Okay. Sag mal, Gerhard, gibt es eigentlich Menschen aus der Vergangenheit, die dich für deine Kunst, für deinen Beruf in irgendeiner Art und Weise inspiriert haben?
Natürlich habe ich als Kind den Valentin gehört, der mir gefallen hat. Aber ich war nie ein Epigone, ich war nie ein Nachmacher. Und ich kann auch nie, und die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe, die habe ich geschätzt, die habe ich verehrt zum Teil. Aber nie, ich habe nie auf die Idee war ich gekommen, irgendwie, ich sage, das müsstest du auch so machen. Also das war nie. Und zu dem Karl Valentin, ich meine, es gibt so viel Literatur über den Mann. Aber so Zitate wie zum Beispiel, als die Amerikaner und die Engländer München bombardiert haben. Mhm. Und dann ist Alarm und dann geht der hinaus und schaut, wo sind sie? Es kommt kein Flieger, keine Bombe fällt. Und dann soll er gesagt haben, ja, was ist denn da heute los? Denen wird doch nichts passiert sein.
Der Kabarettist und Schauspieler Gerhard Pfold ist heute mein Gast hier im Egofilm Talk Radio. Gerhard, wir hören jetzt mal wieder rein in ein absolutes Legendenstück von dir. Das wird bei uns tatsächlich an Weihnachten mindestens einmal abgespielt. Hör mal.
Nikolausi.
Der Kleine. Nein, das ist nicht Nikolausi. Das ist Osterhasi.
Nikolausi.
Nein, das ist nicht Nikolausi. Weißt du, jetzt ist ja Frühling. Es ist ja jetzt nicht mehr Winter.
Nikolausi.
Nein, das ist Osterhasi, weißt du? Osterhasi mit den Orli. Der bringt Gacki für das Bubele. Ja.
Nikolausi.
Nein, also nein, weißt du, das handelt sich hier nicht um Nikolausi, das ist Osterhasi, nicht? Das ist ein Osterhasi, kein Nikolausi, gell?
Nikolausi.
Ja, also nein, jetzt hör doch einmal zu, nicht, wenn ich dir schon sag, das ist, es handelt sich hier nicht um ein Nikolausi, sondern um ein Osterhasi, nicht? Jetzt sieh doch das einmal endlich ein, nicht?
Nikolausi.
Ja, also, ja, Rotzbubfrecher. Ja, wie soll ich es dir denn noch erklären? Also sowas, nein, gleich schmier ich da eine, nicht?
Nikolausi.
Ja, Herrschaftsseitenmalefiz, jetzt widerspricht er ständig, nicht? Jetzt hör doch einmal zu, nicht? Wenn ich schon sag, das ist Osterhasi, nicht?
Nikolausi.
Ja, das ist kein Nikolausi. Nicht? Jetzt, also, wenn einer mal sich in einen Gedanken förmlich hinein verrennt, dann ist er ja wie vernagelt. Nicht?
Nikolausi.
Ja, also so. Ja, also du Rotzbub. Nicht? Das ist ein Osterhasi. Das ist kein Nikolausi. Osterhasi, verstanden? Osterhasi.
Nikolausi.
Gerhard, wirklich ein absoluter Klassiker von dir. Es gibt übrigens auch ein sehr schönes Buch mit dem Namen Nikolausi, alles über Weihnachten. Und darin begleitest du grantelnd durch die Weihnachtszeit. Jetzt habe ich mich gefragt, bist du privat eigentlich auch so grantig unterwegs in dieser doch eigentlich recht besinnlichen Zeit?
Ja, ich grantle nicht, weil ich habe einmal Skaldi an Weihnachten, ich habe eine Enkelin. Mhm. Und dann gibt es meistens was kurz zum Essen. Ich habe das Glück, Weihnachten angenehm verbringen zu dürfen. Mhm.
Weil wir gerade beim Granteln sind, dieser Grant an sich, das ist ja was typisch Bayerisches. Woher würdet ihr sagen, kommt das? Ist das so im Bayern verankert, so das, dieses typische Granteln? Oder?
Nein, soweit ich weiß, haben das andere berühmt, sind auch die Wiener für ihren Grant und so. Also das ist, glaube ich.
Ich halte das für überbewertet. Ja, das ist einfach, weil grantig ist ja jeder mal. Und die einen, denen merkt man es vielleicht mehr an als den anderen.
Ja, und es ist auch wahrscheinlich eine Einstellung, die den Menschen mehr Freiheitsraum bringt, wie wenn er ständig fidel sein muss.
Jetzt warst du dieses Jahr auf deiner letzten großen Tournee unterwegs. In Zukunft möchtest du schon noch weiter Auftritte spielen, aber nur noch, wenn sie irgendwie so liegen, dass man am selben Tag wieder nach Hause fahren kann, habe ich gelesen. Wie ist es bei dir, so viele Jahre auf der Bühne, die du da verbracht hast, würdest du dich quasi als Triebtäter bezeichnen, weil es jetzt eben doch noch weitergeht?
Ein bisschen schon, ja.
Ja?
Ja. Das heißt, die Bühne, so lange gleich käme und das gefällt. Für mich ist das ein Elixier. Mhm.
Was erfüllt dich da so sehr in dieser Arbeit?
Na, ich kann Geschichten erzählen, die mir einfallen. Mhm. Das ist halt schön. Mhm. Und wenn die Leute dazu Beifall haben, weil sie Beifall geben, weil es ihnen gefällt, was kann am schönsten passieren?
Mhm. Jetzt bist du heute mit den Weltbrüdern ja hier in München wieder. Auf deren Homepage habe ich gelesen, wir bitten um Verständnis, dass Gerhard Polt nicht auf privaten Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern auftritt und dafür auch keine Videobotschaften verschickt. Wenn du künftig jetzt keine großen Tourneen mehr anstehen hast, könnte es vielleicht ja, was sein, wo du sagst, da bin ich jetzt ein bisschen großzügiger in Zukunft.
Nein, gewiss nicht. Nein. Keineswegs.
Vielleicht gibt es ja noch eine kleine musikalische Karriere von dir, denn gerade so vor ein paar Wochen ist sie erschienen. Schubidu, deine musikalischen Werke verewigt auf einer einmaligen limitierten LP, also auf einer alten Langspielplatte. Christian, du warst auch daran beteiligt. Wie kam es denn dazu?
Ja, es ist halt, mein Gott, es ist Nostalgie.
Der Motor davon war eigentlich der Bub vom Gerhard, der Martin, der auch die Homepage und die Webpage betreut und so. Und der hat das vorgeschlagen und ich fand's gut und der Gerhard fand's gut. Warum sollen wir es dann nicht machen?
Ja, was sind eure persönlichen Favoriten darauf?
Also, ich finde nach wie vor das Betonlied gut. Weil wenn ich irgendwo schaue, in dieser Stadt oder so, wohin komme, sehe ich Beton. Mhm. Also der Beton ist die Leidenschaft für den Beton, die ich ja nicht teile. Aber ja, es ist wie in dem Lied, alles wird Beton, es wird alles betoniert. Mhm.
Und bei dir, Christian, hast du einen Favoriten?
Ja, ich habe eigentlich, ich mag die Songs alle, sonst hätte ich sie nicht gemacht. Und den Schubidu mag ich sehr gerne. Mani nimmer Mengdat oder aber auch der PS-Rock ist auch einer von meinen Favoriten.
Es gibt noch ein paar Stück, kann ich mal sagen lassen, die erwerbt man.
Die gibt's nur auf der polt.de-Seite. Das ist also, genau. Das ist eine limitierte Auflage, die nur auf der Homepage von Gerhard zu beziehen ist.
Ja, ja, genau, habe ich gehört, ja. Die Hälfte, glaube ich, schon fort.
Die Hälfte ist fort.
Völlig zu Recht. Schubidu, Gerhard Polts musikalische Werke verewigt auf einer limitierten LP, wärmstens zu empfehlen. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch zum Schluss, auch heute an euch beide, und zwar, was für euch persönlich Glück bedeutet?
Also du musst immer wissen, die großen Buddhas, die großen Lamas, wenn sie solche Fragen gestellt kriegen, die schweigen.
Mhm. Ich glaube, Glück ist alles, was einem das Leben verbessert und schön macht. Egal was. Ich glaube nicht, dass es gutes und schlechtes Glück gibt. Man hat ein Glück oder man hat keins. Mhm.
Ja, ja. Oder man sagt ja auch Massel.
Massel
gehabt.
Voll mal gut. Ja. Aber es war ein bayerisches Wort.
Massel gehabt. Ich habe auch Massel gehabt, dass ihr zwar kurz Zeit gehabt habt für mich. Vielen Dank.
Oder ein Dusel.
Oder ein Dusel, genau. Gerd Pold und Hans-Christian Müller, vielen Dank euch beiden.
Okay. Dankeschön, gern. Danke. Für dich.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.